Noch nie waren wir so nahe dran, dass tatsächlich der dritte Weltkrieg entfesselt wird. Und es gibt mächtige Player, die genau das als Option sehen, bevor sie die Vorherrschaft, bevor sie die absolute Macht verlieren. Und die Globalisten sind bedroht, die absolute Macht zu verlieren. Denn die Befreiungsbewegung in Europa und den USA konnte große Etappensiege erzielen und die Macht der Globalisten schwindet. Die Corona-Aufarbeitung ist unausweichlich und damit das Ende der Globalistenherrschaft. Die internationalen Strukturen WHO, WEF, UNO, EU arbeiten fieberhaft daran, die nationalen Parlamente endgültig zu entmachten. Nach dem Motto, wählt ruhig, was ihr wollt. Wir erreichen unsere Diktatur der neuen Weltordnung und wir ziehen den Great Reset auch ohne eure Zustimmung durch. Was hier alles aktuell an Unglaublichkeiten geschieht, das sehen wir uns heute genauer an und zeigen Hintergründe und Zusammenhänge, die Sie nicht wissen sollen, die Sie aber unbedingt kennen müssen. Wenn wir in diesen Tagen die Mainstream-Medien beobachten, dann erleben wir etwas, was wir die letzten Jahre schon feststellen konnten, dass immer nur eine Seite gezeigt wird. Nur eine Seite ist einseitig gut, die andere Seite ist einseitig böse. Dass aber der sogenannte Freie Westen in diesem großen, schwellenden Konflikt in Nahost keineswegs nur gut ist, das wissen Sie als aufmerksamer Auf-1-Zuseher längst, aber wir werden heute genauer hinsehen, denn es ist notwendig, dass man auch die andere Seite kennt, um sich als mündiger Medienkonsument auch tatsächlich eine eigene Meinung bilden zu können. Wir wollen, dass Sie sich ein ganzes Bild machen können und das ist unsere Mission und unser Auftrag. Und wenn das System nur eine Seite zeigt, dann müssen wir die andere Seite zeigen. Im Krieg Israel-Iran ist es ganz dramatisch, dass die iranische Seite überhaupt nicht gezeigt wird, dass so getan wird, wie als wäre ein übermächtiges Israel in der Lage, den Iran einfach in die Knie zu zwingen. Wenn man seine Öl- und Atomanlagen bombardieren würde, dann wäre alles gut und der Konflikt wäre vorbei, was dazu führt, dass viele Leute einfach sagen, ja, dann bomb Iran, ja, schmeißt einfach die Bomben auf den Iran. Den Menschen, die den Systemmedien vertrauen, es ist wie bei der Spritze bei Corona, diesen Menschen fehlt ein entscheidender Teil und sie ziehen tödlich falsche Schlüsse. Und den Iran zu unterschätzen, ist ein ebenso tödliche falsche Schlussfolgerung. Sehen wir uns einmal die Weltkarte an. Die USA, die besonders zündeln, gerade in Nahost, sie sind weit entfernt. Dazwischen liegt der Atlantik. Sie sind weit entfernt, wenn es hier zum Superkrieg kommen sollte in Nahost. Russland, China und Europa, alle sind näher dran. Es sind nur knapp 2,5 Flugstunden etwa von München nach Teheran in den Iran. Und wenn hier der Konflikt eskaliert, wenn er vielleicht sogar mit Atomwaffen ausgetragen wird, dann, das sehen wir, wenn wir näher reingehen, sind wir wirklich ganz nahe dran. Das muss uns einfach einmal bewusst sein. Das zeigt uns ja in der Tagesschau auch niemand. Wir erinnern uns, der Iran hatte sich lange zurückgehalten und hat nicht aus heiterem Himmel 180 Raketen auf Israel gefeuert, sondern dem vorangegangen waren unglaublich viele Provokationen, Geheimdienstmorde, Attacken seitens Israels auf iranischem Territorium, aber auch ein offener Angriff Ende September auf den Verbündeten des Iran, auf den Libanon, mit Einmarsch von Bodentruppen, eine Invasion. In der Tagesschau bezeichnete man das lapidar als Bodenoffensive, aber es war und ist eine Invasion im Libanon. Dort sterben tausende Menschen und der Iran als Verbündeter konnte dann nicht mehr länger stillhalten. Was hat der Iran also getan? Nach vielen einschüchternden Worten, und Israel lenkte nicht ein, sandte der Iran 180 Überschallraketen, größtenteils Überschallraketen, auf Israel. Die israelische Luftabwehr Iron Dome, bis zu diesem Zeitpunkt als unbesiegbar bezeichnet, konnte nicht alle diese Raketen abfangen und es wurden auch empfindliche militärische Einrichtungen, Infrastruktur seitens Israel getroffen. Es war für den Iran eine wichtige Abschreckungsmission, wie sie das selbst benannt hatten. Daraufhin drohte der israelische Staatschef Benjamin Netanyahu mit einem vernichtenden, harten Gegenschlag. Und erst vor wenigen Stunden sagte Israels Verteidigungsminister Gallant, unser Angriff auf den Iran wird tödlich, präzise und überraschend sein. Und Donald Trump sprach sogar von der Möglichkeit, iranische Öl- und Atomanlagen direkt anzugreifen. Was passiert also, wenn dies geschieht? Was passiert, wenn tatsächlich Israel oder die USA den Iran empfindlich treffen, wenn sie direkt reingehen? Nun, wir waren in den letzten Tagen mit hochrangigen Vertretern auf allen Seiten in Kontakt, auch in Israel, auch im Libanon, auch im Iran. Aber niemand ist in dieser heißen Phase bereit, vor der Kamera zu sprechen, vermutlich weil man sich nicht in die Karten schauen lassen möchte, aber vielleicht auch, weil man nicht zusätzlich Öl ins Feuer gießen möchte. Wir sind jedenfalls mit vielen hochrangigen Persönlichkeiten in Kontakt. Eine Person, mit der es demnächst ein großes Interview bei Auf 1 geben wird, ist der frühere iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad. Und er war mit uns im Gespräch, wollte sich aber zu diesen aktuellen Ereignissen nicht äußern. Hier sehen wir auf dem Foto ein Bild von Ahmadinejad 2012 mit Wladimir Putin. Es gibt seit vielen Jahren eine intensive Annäherung zwischen Russland und dem Iran. Und Wladimir Putin sagte 2012 anlässlich dieses Fotos, der Iran ist unser langfristiger traditioneller Partner, unser Nachbar und unser engster Partner in der Zusammenarbeit im Kaspischen Meer. Nun gut, es ist so, dass wir, wie gesagt, mit hochrangigen Personen Kontakte hatten, dass wir aber heute kein Interview präsentieren können. Also werde ich zusammenfassen, was die Meinungen sind, wie die Stimmung ist und womit tatsächlich in diesen Regionen gerechnet wird in den nächsten Stunden. Wir können ein offizielles Statement wiedergeben und das ist die Aussage des Sprechers des iranischen Parlaments. Und er sagte, wenn Sie wüssten, was für Sie vorbereitet wurde, würden Sie jetzt aufhören, die stolze Nation Iran zu bedrohen hinsichtlich der Drohungen seitens Israel und der USA, man möge den Iran weiter angreifen. Und weiter sagte er, nur ein Teil der Macht des Iran wurde den Angreifern gezeigt. Mit all unserer Kraft und auf der Grundlage des Rechts auf legitime Verteidigung stehen wir gegen die Kriegsvorbereitungen des zionistischen Regimes. Das sagte der Sprecher des iranischen Parlaments. Und tatsächlich, iranische Medien berichten zahlreich, auch ausländische Medien, allerdings zurückhaltender, dass im Iran rund eine 500.000 ballistische Raketen lagern sollen, also ein Tausendfaches von dem, was letzte Woche aus dem Iran auf Israel abgefeuert wurde, nämlich 180 Raketen. Die Raketenlager, die der Iran auch regelmäßig propagandistisch zur Schau stellt, die er auch der Öffentlichkeit mit Videomaterial zugänglich macht, ist mehr als abschreckend, muss man sagen. Es handelt sich teilweise um Hyperschallraketen, die auch jetzt zum Einsatz gekommen sind. Hyperschallraketen, die auch in der Luft noch steuerbar sind, damit sie ihr Ziel treffen oder Luftabwehrmaßnahmen ausweichen können. Diese Hyperschallraketen ziehen mit über 18.000 km/h pro Stunde über den Himmel. Es sind absolute Vernichtungswaffen und der Iran hat sich hier massiv eingedeckt aufgrund der ständigen Bedrohungsszenarien im Nahen Osten, sagt der Iran. Israelische Politiker werfen dem Iran natürlich vor, dass er sich diese Waffen besorgt hätte, um Israel zu vernichten, was er bis jetzt nicht getan hat. Diese 180 Raketen letzte Woche führten zu einem erheblichen Schaden in Israel. Stellen wir uns nur vor, was passieren würde, wenn Tausende solcher Raketen losgelassen werden würden. Die ganze Region und damit auch Israel würde in Schutt und Asche liegen. Wenn wir uns ansehen, was wollte der Iran? Laut den Aussagen aus dem Iran wollte man abschrecken. Man wollte abschrecken, um, das war laut Eigenaussage des Iran, die Mission war, keinen einzigen Juden zu töten. Und das geschah auch. Kein einziger Israeli kam zu Tode und es wurde ein Palästinenser getötet und das war mutmaßlich nicht beabsichtigt seitens des Iran. Aber was gezeigt werden sollte, war, dass das Luftabwehrsystem Iron Dome nicht die gewünschte Wirkung entfaltet, um auch Israel und den USA zu zeigen, Israel ist verwundbar, lasst uns den Konflikt nicht weiter zuspitzen. So wie gesagt, sagen es die iranischen Quellen und sie sind stolz darauf, dass sie diesen Angriff unblutig stattfinden haben lassen können. Im Gegensatz beispielsweise, wie auch die Iraner betonen, zu den Angriffen Israels, die überhaupt keine Rücksicht auf Zivilisten machen, im Gegenteil, die absichtlich dieses Moral Bombing auch fortsetzen, jetzt im Libanon oder mit den Pager-Explosionen vorangegangen. Sie erinnern sich, die Pager-Explosionen bei Vertretern der Hisbollah, wo unzählige Zivilisten zu Schaden gekommen sind. Was hat das für Auswirkungen für Europa? Kurzfristig gedacht könnte man sagen, ja, das ist weit weg. Und wenn dort ein Krieg eskaliert, dann werden die Ölpreise in die Höhe gehen. Ja, das ist durchaus richtig. Der US-Nachrichtensender CNBC spricht beispielsweise jetzt schon davon, dass mit zunehmendem Konflikt der Ölpreis auf $200 hochgehen könnte. Aber wir haben auch die reale Gefahr, dass sich dieses Pulverfass Nahost zum dritten Weltkrieg entwickelt. Der israelische Minister Israel Katz sagte schon vor vielen Monaten, wir befinden uns im dritten Weltkrieg. Und besonders dramatisch für diese Entwicklung ist auch, dass sich China und Russland ganz klar positioniert haben. China hat sich positioniert, der ständige Vertreter bei der UN im UN-Sicherheitsrat von China hat ganz klar gefordert, dass die Aggression von Israel aufhören müsse. Also man übernimmt dort nicht das westliche Narrativ von der Verteidigung Israels im Libanon. Nein, die Chinesen sprechen ganz klar, dass dieser Konflikt seitens Israel beendet werden muss. Und sie haben auch deutlich gemacht, dass sie nicht zögern werden, den Iran zu unterstützen, sollte der Iran angegriffen werden. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn China braucht den Iran wegen seiner Abhängigkeit. Also China ist abhängig von iranischem Öl und von iranischem Erdgas. Und wie so oft erkennen wir hier schon den Stellvertreterkrieg China gegen die USA. Das ist letzten Endes die große Konfrontation, die unausweichlich ist. Momentan befinden wir uns in einem Spionage- und Wirtschaftskrieg, aber alle warten, wann der große Krieg, der militärisch bewaffnete Krieg zwischen diesen zwei Mächten ausbricht. Dass sich China jetzt hinter den Iran stellt, genauso wie Russland, ist ein eindeutiges Zeichen. China hat bereits Waffensysteme an den Iran geliefert. Beispielsweise besitzt der Iran chinesische laserbasierte Energiewaffensysteme und auch Russland hat Waffen an den Iran geliefert. Ich zeige hier beispielsweise russische Raketensysteme S-400, sie befinden sich im Besitz des Iran. Und die israelische Luftwaffe hatte letzte Woche ein Lagerhaus inmitten einer russischen Militärbasis in Syrien bombardiert. Also auch das ein ganz klares Zeichen. Der Frontverlauf wird immer klarer und die russische Botschaft in Tel Aviv hat ihre Landsleute, russisch-israelische Staatsbürger, aufgefordert, Israel zu verlassen, solange es noch die Möglichkeit dazu gibt. Auf der einen Seite haben wir, wenn sich das zuspitzt, tatsächlich den Iran mit den arabischen Staaten, wir haben Russland und wir haben China und auf der anderen Seite den Westblock und unsere Politiker in Europa tun ja alles dazu, dass wir uns dann bei den USA und bei Israel einhängen dürfen, um an der Seite des Westens gegen den Rest der Welt kämpfen zu dürfen. Wir leben heute in friedlichen Zeiten, grundsätzlich friedlichen Zeiten. In Europa können wir das durchaus behaupten, dass wir in friedlichen Zeiten leben. Und wir leben in Europa sozusagen von den Früchten der vorangegangenen Generationen. Denn vorangegangene Generationen haben Frieden erstritten, haben sich auf Frieden geeinigt, haben im internationalen Austausch mit anderen Staaten vereinbart, dass man sich nicht mehr angreift, dass Verbrechen nicht mit Verbrechen vergolten werden. Und diese Errungenschaften der vorangegangenen Nationen werden jetzt alle aufs Spiel gesetzt. Heute soll wieder das Gesetz des Dschungels herrschen. Europa muss wieder wehrtüchtig werden, wie der deutsche Verteidigungsminister sagte. Und es ist absolut klar, dass wir auf einen Krieg zusteuern, wenn nicht irgendjemand Halt ruft. Denn wir haben es mit Verrückten zu tun, die ihren Finger am roten Knopf bei den Atomwaffen haben. Und wenn es so weitergeht, wenn diese Zuspitzung der Worte auch weiter mit Raketen unterstützt wird, mit Waffenlieferungen unterstützt wird, dann könnten wir bald in einem dritten Weltkrieg aufwachen. Es ist absoluter Wahnsinn und von jedem vernunftbegabten Menschen zu verurteilen. Deswegen freut es mich auch, dass der Sprecher des Weißen Hauses mittlerweile konfrontiert wird von Journalisten. Sehen Sie hier einen kurzen Ausschnitt vor wenigen Tagen. Journalisten gehen direkt den Sprecher des Weißen Hauses an, weil hier den Leuten ständig nur Sand in die Augen gestreut wird.
This administration has financed a genocide in Gaza for the last year, and every day you're up there denying accountability for it. So, I mean, what gives you the right to lecture other countries on their moral...
So if you have a policy question for me, I'm happy to take it. If you want to give a speech, there are plenty of places in Washington where you can give a speech.
Yeah, but people are sick of the bullshit in here. I mean, it is a genocide. You are abetting it, and you are risking nuclear war in Ukraine for this proxy war.
Ja, vor unseren Augen baut sich eine neue Frontlinie auf. Wir haben das im Sommer bereits mit Schwerpunktsendungen thematisiert bei Auf 1. Wir sehen es hier verlaufend von Nord nach Süd eine neue Ostfront. Und diese Ostfront zieht sich im Norden von Karelien, also anschließend zwischen Finnland und Russland, ist eine neue Frontposition in Karelien, in Finnland, zieht die NATO-Truppen zusammen. Auf der anderen Seite stationiert Russland Militär. Das ist ein Konfliktpunkt hier an der Grenze zu Finnland. Dann verläuft die Front noch weiter unten. In einer Linie haben wir die Ukraine in der Mitte und im Süden Israel, den Nahen Osten, Iran. Dort anhand dieser Frontlinie könnte tatsächlich der nächste große bewaffnete Konflikt laufen. Und Sie sehen, wo Europa auf dieser Karte ist, nämlich auf der Seite der USA. Scholz versicherte am 7. Oktober anlässlich des Jahrestages des Massakers seitens der Hamas bei dem israelischen Festival, wir kommen noch darauf zurück, versicherte wieder einmal, Deutschland ist solidarisch, Deutschland steht auf der Seite Israels. Er ließ das Brandenburger Tor erneut in der Israel-Fahne anleuchten. Und ohne die Bürger jemals gefragt zu haben, erklärt er die Bereitschaft, durch dick und dünn mit Israel zu gehen, egal welche Verbrechen von diesem Staat noch begangen werden sollen. Der Großteil der Welt steht nicht an der Seite Israels. Das wurde etwa bei der UN-Abstimmung ganz deutlich, wir zeigen es auch hier nochmal eingefärbt. Die roten Länder waren jene Länder auf der Welt, die dafür sind, dass Israel wegen seiner Verstöße gegen die Menschenrechte und unter anderem auch wegen Kriegsverbrechens verurteilt wird von den Vereinten Nationen. Und nur die grünen Flächen sind jene, die an der Seite Israels, ganz treu an der Seite Israels gestanden haben. Das sind natürlich die USA, das ist Deutschland, das ist Österreich, das sind wenige Regionen, die gelben Regionen haben sich enthalten. Und für Israel wird es tatsächlich ein Dilemma, denn sie bezeichnen ja Staaten und Völker, die gegen sie agieren, als ihre biblischen Feinde, als Amalek. Und indem sie immer mehr Kriegsverbrechen begehen, indem sie immer mehr Länder, jetzt eben auch den Libanon, überfallen, laufen sie Gefahr, dass sich immer mehr Länder, immer mehr Menschen gegen sie auflehnen, immer mehr auf dieses Unrecht hinweisen, wird dann vermutlich die ganze Welt zu Amalek. Wie ist aber die Rhetorik von Trump und Netanyahu einzuordnen? Wie ist diese Rhetorik einzuordnen? Insider sagen uns, es ist ein lautes Bellen, es ist ein lautes Geschrei, dem nicht zwangsläufig auch Kanonen und Raketen folgen müssen. Wenn wir uns etwa ansehen, was Donald Trump sagt, er sagt, ja, man könnte durchaus die Atomanlagen im Iran und die Ölanlagen bombardieren, dann weiß er ganz genau, dass damit nicht sein Ziel erreicht wird, nämlich den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Das hat er ja als Wahlversprechen abgegeben. Wenn er Präsident ist, wird er den Dritten Weltkrieg verhindern. Und wenn er aber den Iran so empfindlich angreift, dann ist dieses Ziel in weite Ferne gerückt. Das weiß er ganz genau, aber er versucht sich als starker Mann aufzuspielen, um dann, wenn er Präsident wird, mit diesem Habitus in den Nahen Osten zu reisen und dann zu sagen, ihr wisst genau, ich bin bereit, alle Register zu ziehen, aber jetzt setzen wir uns an den Verhandlungstisch und jetzt machen wir Frieden, jetzt machen wir einen Kompromiss. Das ist eine Form diplomatischer Cowboy-Politik seitens Donald Trumps. Und genauso ist es mit Netanyahu, wenn seit einer Woche die Gegenschläge auf den Iran angekündigt werden. Wir können nicht ausschließen, es gibt eine ganz wesentliche, relevante Gruppe in Israel, die das möchte, die ein Armageddon möchte, die Netanyahu nannte den Krieg jetzt am 7. Oktober in Auferstehungskrieg um, die sozusagen an Endzeitprophezeiungen glauben und die auch bereit sind, dann eben volles Risiko einzugehen, um den Iran anzugreifen. Aber es könnte auch sich um eine brutale Rhetorik handeln, um dann eben aus dieser Position der Stärke an den Verhandlungstisch zu kehren. Die Iraner haben zumindest gesagt, dass sie dazu bereit wären und auch in Israel glauben nicht alle, dass dieser Angriff tatsächlich kommen wird. Natürlich möchten alle Parteien jetzt in diesem Krieg vollendete Tatsachen schaffen. Es ist auch so, dass Iran, Libanon, Syrien, Palästina, die hätten es gerne, dass es ein eingedämmtes, ein zahmes Israel gibt. Manche wollen überhaupt, dass Israel in dieser Region komplett verschwindet, ausradiert wird. Und auf der Seite Israels möchte man natürlich, die Mehrheit der Bevölkerung möchte in Sicherheit dort leben. Und es gibt relevante radikale Gruppen, die wollen Groß-Israel erreichen. Sie wollen eine Ausweitung ihres Territoriums um ein Vielfaches. Es soll eine riesengroße Groß-Israel-Region entstehen. Geht es nach radikalen Zionisten? Wir kommen noch darauf zurück. Gehen wir aber an den Anfang dieser Auseinandersetzung jetzt zurück. Gehen wir zum 7. Oktober zurück. Und was ganz erstaunlich ist, dass jetzt dieser Angriff vor einem Jahr stattgefunden hat. Israel wurde empfindlich geschwächt. Israel stand unter Schock und die Bevölkerung war bereit für einen Krieg. Aber all die Stimmen, die sich sofort nach wenigen Stunden zu Wort gemeldet haben, die gesagt haben, da stimmt etwas nicht. Es ist etwas ganz und gar faul bei diesem ganzen Manöver. Warum konnten diese Islamisten einfach die Grenze stürmen? Warum wurden sie nicht abgehalten? Warum wurden die Menschen nicht informiert? All das, all diese Stimmen, man hört sie heute nicht mehr. Sie sind in der öffentlichen Debatte nicht mehr präsent. Nach einem halben Jahr wurde dann ein Bauernopfer gefunden, und zwar der Chef des israelischen Militärgeheimdienstes, Aaron Haliva. Er musste zurücktreten, er hat seinen Rücktritt bekannt gegeben, weil er gesagt hat, ja, wir haben an der Grenze versagt, es war ein Geheimdienstversagen. Aber mehr war dann nicht mehr. Was aus den weiteren Untersuchungen wurde, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass ganz viele Menschen in Israel die Regierung Netanjahus ablehnen, dass sie zum einen kritisieren, dass man die Menschen am Festival nicht früher gewarnt hatte, dass sie aber auch die Aggression Netanjahus und seiner Armee jetzt kritisieren. Wir waren in Israel wenige Wochen nach diesem vernichtenden 7. Oktober-Anschlag und wir haben mit den Menschen gesprochen. Sehen Sie dazu zwei kurze Ausschnitte.
Viele Israelis sind jedenfalls enttäuscht und wütend auf ihre Regierung.
I'm in general disappointed from
Ich bin allgemein enttäuscht von unserer Regierung. Vor dem Angriff, während des Angriffs und danach. Es war ein totales Versagen im Süden. Wenn wir zurückschauen, dann war es leider irgendwie zu erwarten. Denn das Einzige, woran die Regierung Interesse hatte, war es, die Koalition zusammenzuhalten. Ich bin stinksauer auf die Regierung, denn man hätte das verhindern können. Es gibt Beweise, dass es schon lange Anzeichen für einen Angriff gab. Bereits eine Woche zuvor gab es Unruhen. Man hätte das verhindern können. Man kann nicht behaupten, dass es keine Schuldigen gibt. Militärbeobachter und andere haben davor gewarnt.
Ja, tatsächlich, es war mehr als absehbar, wie diese israelische Bürgerin sagt. Es war absehbar, dass so etwas geschieht und das haben auch Recherchen von investigativen Journalisten, von nicht im Mainstream gehörten Journalisten, wie die des TV-Produzenten Richard Sanders ergeben. Hören Sie kurz, wie er noch einmal die Ereignisse rekonstruiert hat.
At Al Jazeera's investigative unit, we've conducted a forensic, meticulous examination of the events of October the 7th. We uncovered very real crimes committed by Hamas and others. But I think what was perhaps most significant were the crimes we discovered that did not happen. And it's hugely concerning that these revelations have been virtually entirely ignored by the Western press. What's extraordinary is the Israelis were aware of the plans. Hamas were actually training quite openly for this operation, and they were actually placing the training videos online so anyone could view them. On the very night of October the 7th, before dawn, spotters along the fence are reporting back to headquarters, and the head of Shin Bet and the head of military intelligence take this seriously enough that in the middle of the night, they're up and talking to each other, and they conclude it's just another training exercise. And what is extraordinary is that they don't even raise the alert level to number one. You know, the most basic alert level would have made a huge difference. And they don't do that, which means that when Hamas bursts through the fence at 6:30 in the morning, they catch many of the defenders in their beds. I mean, you can see many of the soldiers are killed in their beds. Hamas had anticipated most of their fighters would be killed trying to get through the fence. In fact, only a small number were killed trying to get through the fence. They were as much taken by surprise as anyone by the performance of Israeli intelligence and the Israeli military. Crucially, also, they were taken by surprise by this very large music festival that was taking place, which they don't seem to have been aware of. Having overrun the military bases, the game plan was to grab hostages and take them back. And they do this on a large scale, but they also clearly kill very large numbers of unarmed civilians as well. The Israelis were then extraordinarily slow to respond. Now, they scramble Apache helicopters, but there's no ground control. It's pretty clear that in the chaos, some hostages at least were hit by Apache helicopter fire. We've identified 27 people who were clearly taken hostage, taken captive, and were taken away from their homes, but never made it to the fence, died somewhere between their homes and the fence. There's a fair chance that a number of them were killed by Apache helicopters. Within the kibbutzes, we've identified 18 people who were pretty much certainly killed by the police and the army as they arrived. 12 of them, a specific incident in kibbutz Beri, where you have a large number of gunmen, around 40 gunmen, holed up in a house with 13 hostages. A tank is brought in and opens fire on the house. There are two survivors from this incident, which is why we know about it. There may be other incidents we don't know about because everyone was killed, but there are two survivors from this who spoke to Israeli media. There's a common sense thing. You just have to look at the scale of the destruction, and it's clear that 1,200 men armed with rocket-propelled grenades and machine guns did not do all of this.
Das passt übrigens auch zu den Aussagen, die diese ehemalige Soldatin des israelischen Militärs wenige Stunden nach dem Angriff am 7. Oktober in ihrem Blog zum Besten gegeben hat. Sie hat geschildert, wie die israelische Verteidigung an der Grenze aufgestellt hat. Sie hat in diesem Heer gedient. Und hören Sie das kurz noch einmal selbst zur Erinnerung. Sie können sich sicher an diese Dame noch erinnern.
Israel has one of the most advanced and high-tech armies. How come there was zero response to the border and fence breaching? I cannot understand that. Personally, I served in the IDF 25 years ago in the intelligence forces. There's no way, in my view, that Israel did not know of what's coming. A cat moving alongside the fence is triggering all forces. So this? What happened to the strongest army in the world? How come border crossings were wide open? Something is very wrong here. Something is very strange. This chain of events is very unusual and not typical for the Israeli defense system.
Sie bestätigt damit, was auch beispielsweise der Transhumanismus-Prophet Yuval Noah Harari immer wieder betont hat, was er in seinen Büchern geschrieben hat. Er lebt ja in Israel und er hat über das Überwachungssystem in Israel vielfach geschwärmt als vorbildlich für die gesamte Welt. Ich zitiere Yuval Noah Harari. Schon heute ist es so, dass Palästinenser, wenn sie einen Anruf tätigen, etwa auf Facebook posten oder von einer Stadt in eine andere fahren, von israelischen Mikrofonen, Kameras, Drohnen oder Spionagesoftware überwacht werden. Die gesammelten Daten werden anschließend von Big Data Algorithmen analysiert. Das hilft den israelischen Sicherheitskräften, potenzielle Bedrohungen zielgenau auszumachen und auszuschalten, ohne dafür allzu viele Soldaten am Boden einsetzen zu müssen. Die Palästinenser mögen einige Städte und Dörfer im Westjordanland verwalten, doch die Israelis kontrollieren den Himmel, den Äther und den Cyberspace. Sie brauchen deshalb erstaunlich wenige Soldaten, um gut 2,5 Millionen Palästinenser dort wirksam zu kontrollieren. Zitat Ende, Yuval Noah Harari. Also es ist unter allen Aspekten, wir könnten jetzt noch viel tiefer eintauchen, eine eigene Sendung dazu machen, es ist ausgeschlossen, dass Israel von diesem Überfall der Hamas, der in Social Media angekündigt wurde, der mit Videos mobilisiert wurde, dass sie davon nichts gewusst hätten. Also warum? Warum gab es dieses Leck? Warum konnten die Hamas-Kämpfer einfallen und israelische Soldaten Zivilisten töten, Zivilisten kidnappen, Geiseln nehmen? Warum konnten sie das tun? Es ist bezeichnend, wie die internationale Presse am Tag nach dem Angriff reagierte. Die New York Times titelte am nächsten Tag, das wäre ein 9/11 und Pearl Harbor Moment für Israel gewesen. RTL überspitzt das noch einmal. Der 7. Oktober ist wie 9/11 und Pearl Harbor zusammengenommen. Ja? Und auch der Spiegel sprach vom Pearl Harbor von Israel. Wenn wir bei 9/11 und bei Pearl Harbor wissen, dass diese Angriffe auf Amerika zugelassen wurden, dass sie stattfinden sollten seitens des Militärs oder dass sie sogar überhaupt Inside-Jobs waren, um die Bevölkerung, die eigene amerikanische Bevölkerung für den großen Krieg fit zu machen. Bei 9/11 war es dann der Krieg gegen den Terror, Sie erinnern sich, Afghanistan, Irak, dann war die Bevölkerung bereit für diesen Krieg und bei Pearl Harbor war es endlich der erwünschte, von den Großmächten erwünschte Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, der bis dahin von der Bevölkerung nicht mitgetragen worden wäre. Wenn wir das wissen, dann lesen wir diese Überschriften natürlich mit anderen Vorzeichen. Ich möchte Ihnen in 2 Minuten noch einmal in Erinnerung rufen, was war Pearl Harbor, wie ist das abgelaufen? Für diejenigen, die es wissen, eine kurze Auffrischung in 2 Minuten.
Der Schweizer Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser erklärte in einem Vortrag 2020 zum Thema Pearl Harbor, Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg, Folgendes.
Und jetzt kommt der wesentliche Punkt. Diese Daten wurden nicht geteilt mit den Kommandanten auf Hawaii. Und das ist der Verrat. Okay? Man hat absichtlich diesen Militärstützpunkt ans Messer geliefert, weil sonst, wenn man denen gesagt hätte, am 7. Dezember 1941 kommt der Angriff, dann wäre es ja kein Überraschungsangriff gewesen.
Wusste die US-Führung tatsächlich von dem bevorstehenden japanischen Angriff und wurden hier die eigenen Soldaten geopfert, um den Kriegseintritt Amerikas zu erzwingen? Folgende Fakten widersprechen der offiziellen Geschichtsschreibung über Pearl Harbor fundamental und belegen, dass es sich am 7. Dezember 1941 keineswegs um einen japanischen Überraschungsangriff handelte. Denn der US-Marine-Geheimdienst ONI konnte den japanischen Funkverkehr zuvor entschlüsseln. So entstanden die sogenannten Magic-Daten, aus denen Japans Pläne ablesbar waren. Diese Informationen erhielt aber nur der engste Kreis um US-Präsident Roosevelt, wie zum Beispiel Außenminister Hull. Auch Englands Premier Churchill wusste von dem bevorstehenden Angriff, nicht aber die US-Kommandeure auf Hawaii. In Bezug auf Japans Ziele sagte US-Generalstabschef George Marshall, Zitat, »Wir wissen, was wir wissen, aber sie wissen nicht, dass wir es wissen.« US-Marine-Operationschef Admiral Harold Stark hatte ebenfalls Zugang zu den Magic-Daten und rettete daher die beiden neuesten Flugzeugträger vor dem drohenden japanischen Angriff, indem er sie unter einem Vorwand zu den Inseln Wake und Midway beorderte. Somit verblieben auf Pearl Harbor nur alte Schiffe aus dem Ersten Weltkrieg. Sie und 2400 Marinesoldaten wurden kaltblütig von Roosevelt und seiner Clique geopfert, um die USA in den Zweiten Weltkrieg zu treiben. Gegen den erklärten Willen der Amerikaner, die vor Pearl Harbor zu 80% gegen den Kriegseintritt waren, was danach völlig ins Gegenteil verkehrte. Joseph Rochford, Mitarbeiter des US-Marine-Geheimdienstes ONI, kommentierte zynisch, es war ein recht billiger Preis, den wir für die Einmütigkeit der Nation bezahlen mussten.
Wozu aber Pearl Harbor? Wozu sollte Israel es zulassen, dass eigene Bürger in Gefahr geraten? Warum sollte man das tun? Auf der einen Seite muss man wissen, dass die Regierung Netanyahu kurz vor dem Sturz war. Es gab Massendemonstrationen gegen die eigene Regierung. Und zum anderen gibt es natürlich lang angelegte Pläne. Pläne wie etwa den Gazastreifen ethnisch zu säubern. Das möchte die israelische Denkfabrik Misgav seit vielen Jahren. Es ist in der Eigendefinition ein Institut für zionistische Strategie. Und nach dem 7. Oktober veröffentlichten sie ein Dokument, indem sie den Angriff vom 7. Oktober auf ihr Territorium als einzigartige und seltene Gelegenheit beschrieben, also einzigartige und seltene Gelegenheit, um den ganzen Gazastreifen zu evakuieren. Rund 2 Millionen Menschen evakuieren ist ein Schönsprech für ethnisch säubern. Und es hieß wortwörtlich, es besteht kein Zweifel daran, dass für die Verwirklichung dieses Planes viele Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein müssen. Im Moment sind diese Bedingungen gegeben und es ist unklar, wann sich eine solche Gelegenheit wieder ergibt, wenn überhaupt. Man wollte also die Gelegenheit beim Schopf packen und sie haben es auch getan. Ich hatte in der letzten Woche bereits thematisiert, dass es diesen Groß-Israel-Plan gibt. Eretz Israel, Libanon und Palästina sind Teil von Groß-Israel. Und in diesem Israel der Zukunft gibt es kein Palästina mehr. Israel-Staatschef Netanyahu zeigte bei der UN eine Landkarte vor, in der Palästina und der Gazastreifen schlichtweg nicht mehr existieren. Und die Soldaten, die für Israel kämpfen, sie kämpfen auch dafür, dass ihr Territorium beständig erweitert wird, wie wir an diesen kurzen Ausschnitten aus einer US-Doku sehen können.
Haaretz Shelanu. Kol Haaretz! Kol
Es ist unser Land, es ist das ganze Land und dazu gehört auch der Libanon und wir machen weiter, bis unsere biblische Mission erfüllt ist. Nach wenigen Wochen des Angriffs der Hamas auf Israel und dann des israelischen Angriffs auf den Gazastreifen haben wir von diesen wahnsinnigen Groß-Israel-Plänen in den Auf-1-Nachrichten im November 2023 berichtet. Sehen Sie dazu kurz diesen Ausschnitt.
Während die israelische Invasion in Gaza seit nunmehr 7 Wochen andauert, mehren sich die Forderungen nach der Errichtung eines Staates Groß-Israel, der die Einverleibung des gesamten Landes zwischen Mittelmeer und Jordan einschließen würde. Für Palästinenser wäre in diesem als Eretz Israel bekannten zionistischen Wunschtraum kein Platz mehr. Im März 2023 sprach etwa der israelische Finanzminister Smotrich in einer Pariser Gedenkstätte vor einer Karte von Groß-Israel. Und die israelische Nachrichtendienstministerin Gila Gamliel schlug unlängst vor, die Palästinenser aus Gaza in andere Länder umzusiedeln.
Der israelische Verteidigungsminister Galant sagte es letzten Oktober am Beginn der Offensive, am Beginn des Angriffs auf Gaza ganz deutlich, es solle eine komplette Belagerung des Gazastreifens geben. Er sprach von menschlichen Tieren, die bekämpft werden müssten im Gazastreifen. Und er kündigte ja diese Totalblockade an, die auch durchgeführt wurde. Kein Strom, kein Essen, kein Sprit. Alles ist abgeriegelt. Wir kämpfen, Zitat, gegen menschliche Tiere und wir handeln dementsprechend. Tatsächlich wurde dieser brutale Angriff durchgeführt bis zum heutigen Tage. Gemäß den New York Times waren mit Stand 7. Oktober 2024 über 74% der Gebäude und der Infrastruktur in Gaza zerstört und schwer beschädigt. Mehr als 40.000 Palästinenser starben durch israelische Angriffe. Mehr als 40.000 Menschen starben. 9 von 10 der insgesamt 2,1 Millionen Bewohner in Gaza befinden sich auf der Flucht. Insgesamt 1,9 Millionen Palästinenser leben in Südgaza außerhalb der Kampfzone in Flüchtlingslagern. Wir sehen es hier auf der Karte. Der Libanon beschießt vom Norden her Nordisrael und von dort mussten rund 63.000 Menschen ins Landesinnere von Israel fliehen. Israel beschießt seit dem 23. September wiederum den Libanon und dort mussten rund 1 Million Menschen in den Norden fliehen. Jetzt wird auch schon der Norden beschossen. Auch in Israel gibt es abertausende Regierungskritiker, die ein Ende der Regierung Netanyahu wollen, die ein Ende des Krieges wollen. Es war aber niemand, wir haben mehrere angefragt, wir waren auch mit mehreren in Kontakt, niemand war bereit, in dieser heißen Phase jetzt einem deutschen Medium ein Interview zu geben. Und wir zitieren deswegen und zeigen, was der Journalist der liberalen israelischen Tageszeitung Haaretz, Gideon Levy, sagte.
Die Bomben, die auf Gaza fallen, sind US-amerikanische Bomben. Die Kinder, die in Gaza getötet wurden, 17.000 an der Zahl, wurden durch US-amerikanische Munition getötet. Und Amerika, die Vereinigten Staaten, können nicht sagen, dass sie gegen das Töten von Kindern sind, weil sie ein Partner sind. Können Sie glauben, dass eine große Supermacht Israel auffordert, den Krieg zu beenden und es gleichzeitig mit Waffen, Bomben und Munition versorgt? Was soll Israel tun? Warum nicht weiterschießen und bombardieren, wenn die Amerikaner bedingungslos Waffen liefern?
Und er betonte in diesem Interview, dass die Aggression Israels, diese Angriffe auf Gaza, die Angriffe auf den Libanon, die Angriffe auf Syrien, dass diese ganzen Operationen, dieses Krieg führen, dass das zu einer erhöhten Sicherheit in Israel und für seine israelischen Bewohner gesorgt hätte.
Wir befinden uns jetzt in einer weniger guten Situation als vor einem Jahr. Ich kann Ihnen sagen, dass wir in Tel Aviv mehr Angst haben als vor einem Jahr. Sie dürfen eine Sache nicht vergessen. Es gab Vereinbarungen zur Freilassung der Geiseln. Israel sagte nein. Waffenstillstand? Israel sagte nein. Waffenstillstand im Libanon? Israel sagt nein.
Noch einmal zur Erinnerung, 40.000 Palästinenser wurden getötet seit einem Jahr. Die Welt sieht größtenteils zu, gerade wenn man hier deutsche Politik, österreichische Politik, Schweizer Politik, Medien hierzulande in Europa sieht und hört, dann findet diese Ausrottung von Palästinensern schlicht und ergreifend nicht statt. In den USA ist es ähnlich, aber es gibt starke Stimmen auch in den USA, die diese US-Bündnispolitik zu Israel fundamental kritisieren, etwa Scott Ritter. Scott Ritter ist ein Aufdecker in den USA, der vor allem als Waffeninspektor für die Vereinten Nationen, für die UN im Irak in den 1990er und 2000er Jahren tätig war. Er sagte, dass der Irak keine Massenvernichtungswaffen hat und stellte sich mit dieser Aussage gegen den Mainstream in den USA, gegen die Regierung in den USA, die behaupteten, der Irak würde Massenvernichtungswaffen besitzen. Der Waffeninspektor Scott Ritter sagte, das ist eine Lüge, sie erfinden eine Lüge, um den Irak angreifen zu können. Was geschah? Die US-Regierung bombardierte den Irak, legte ihn in Schutt und Asche und nachträglich stellte sich heraus, es gab tatsächlich keine Massenvernichtungswaffen. Ab diesem Zeitpunkt war Scott Ritter ein Feind des Deep State in den USA und er sagt auch jetzt ganz, mit ganz klaren Worten zu Netanyahu. Zitat, denn die Kriege, die durch seine Taten und Verbrechen ausgelöst werden, können Millionen, wenn nicht Hunderte von Millionen Menschen gefährden. Er spricht vom Dritten Weltkrieg, der dann ausbrechen könnte. Ich möchte also nicht in eine Situation geraten, in der die Leute sagen, wenn du in der Zeit zurückgehen und Benjamin Netanyahu beseitigen könntest, hättest du es getan. Er plädiert dafür, dass Netanyahu von seiner Macht verdrängt werden soll. Und er sagt, er hat allein in der letzten Woche Tausende von libanesischen Zivilisten ermordet und niemand unternimmt etwas dagegen. Dass ganz niemand etwas dagegen unternimmt, stimmt ja so nicht. Denn beispielsweise haben verschiedene Staaten, angeführt von Südafrika, Israel beim Internationalen Strafgerichtshof angeklagt. Sie haben Israel vor den Fall Israels Aggressionspolitik vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gebracht und sie werfen Israel Völkermord vor. Paragraph 6 Völkermord gemäß Völkerstrafgesetzbuch sieht nämlich vor, wer in der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder ethnische Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören, ein Mitglied der Gruppe tötet oder einem Mitglied der Gruppe schwere körperliche oder seelische Schäden zufügt, wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Es geht also um den Vorsatz, eine Ethnie oder eine religiöse Gruppe zu eliminieren und zu beseitigen. Und Südafrika hat deswegen diesen Vorwurf Völkermord bei dem Internationalen Gerichtshof eingebracht. Mehr als 30 Staaten der Welt haben diese Klage ausdrücklich begrüßt und die üblichen Verdächtigen haben sie ausdrücklich verurteilt. Vorneweg die USA, Großbritannien, Deutschland und Österreich, was soll ich Ihnen sagen? Und in Summe waren 12 Staaten grundsätzlich dagegen, darunter auch Israel. Als Reaktion auf die Völkermordklage Südafrikas gegen Israel hat der Internationale Gerichtshof dann Anfang Januar diesen Jahres vorläufige Maßnahmen, also Ende Januar, entschuldigen Sie, 26. Januar, Maßnahmen angeordnet. Diese sollten dazu beitragen, dass die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen vor weiterem Leid und irreparablen Schäden und vor einem Völkermord geschützt werden sollte. Die Biden-Administration in den USA nannte das Verfahren schlichtweg wertlos und die britische Regierung nannte es unsinnig. Dementsprechend ging der Krieg Israels einfach ungehindert weiter fort, trotz dieser klaren Weisungen des Internationalen Gerichtshofs. Und beispielsweise anhand der Stadt Rafah im Gazastreifen wird einmal öfter deutlich, dass diese ganzen Bemühungen letzten Endes nur Symbolpolitik sind, denn sie führen zu keinen Ergebnissen, sie schützen nicht die Bevölkerung. Südafrika reichte am 12. Februar einen Eilantrag zu den Angriffen Israels auf die Stadt Rafah ein. Und Rafah ist ein besonders umkämpftes Gebiet gewesen. Dort wurden wurde besonders gewütet seitens der israelischen Armee. Am 10. Mai reichte Südafrika einen weiteren Eilantrag ein, jedes Mal mit dem Ergebnis, dass der Gerichtshof Israel tadelte, dass er auf die erste Deklaration vom Januar verwies, dass er auf das erste Urteil vom Januar verwies. Aber es geschah nichts. Niemand schritt ein. Israel konnte ungehindert dort diesen Krieg weiterführen, diesen Bombenkrieg, diesen Sprengkrieg. Und am 12. September, also vor wenigen Wochen, verkündete die israelische Armee, dass sie die operative Kontrolle über das gesamte Stadtgebiet in Rafah erhalten haben und dass Rafah von der Hamas nun befreit sei. So sieht Rafah jetzt aus. Es ist eingebombt, niedergebombt. So sieht es aus, wenn die israelische Armee die Kontrolle im Gazastreifen erlangt. Und kein Urteil, keine Mahnung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag hat Israel stoppen können. Nicaragua warf Deutschland etwa vor, dass Deutschland ebenso vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu verurteilen sei wegen Beihilfe zum Völkermord, weil Deutschland weiterhin Waffen liefert. Die Anwälte betonten in Den Haag auf 1 war vor Ort, dass das Verfahren auch dazu dienen sollte, die deutsche Öffentlichkeit wachzurütteln.
Deutschland wisse genau, was in Gaza vor sich geht, meinten Nicaraguas Anwälte.
Even the German government is quite aware of what's happening. And what is being done here is making everything public. And one of the important ways of forming public opinion is here in the court. So I think that even the German people will be better informed, perhaps, from what is happening here in the court. At least that is a modest hope that we have.
Ja, im medialen Mainstream gelang das nicht, denn es gab kein Wachrütteln. Auf 1 hat berichtet, verstohlen haben auch andere Medien berichtet, aber von einem Aufrütteln kann keine Rede sein. Und auch der Gerichtshof traf keine Maßnahmen gegen Deutschland. Er tadelte sie lediglich und sagte, man solle sich in Erinnerung rufen, dass sich die internationale Staatengemeinschaft verpflichtet habe, keine Waffen an Kriegsparteien zu liefern. Mehr war nicht drinnen. Und ich möchte immer wieder betonen, dass wenn wir das jetzt erwähnen, wenn wir das zeigen, wir keineswegs natürlich die Angriffe der Hamas vom 7. Oktober kleinreden. Die sind zu verurteilen. Es war ein furchtbarer, ein blutiger Terroranschlag. Und wir müssen aber auch wissen, dass nicht nur diese Toten zu beklagen sind, so wie das in der Bild-Zeitung geschieht, dass es nur israelische Tote gibt, sondern dass es auch rund 40.000 tote Palästinenser gibt. Davon mittlerweile sind wir bei fast 20.000 toten Kindern, denn der Gazastreifen ist ja in erster Linie von Frauen und Kindern bewohnt und fast 20.000 tote Kinder. Das ist absoluter Wahnsinn und in der westlichen Wertegemeinschaft ist das keine Erwähnung wert. Apropos Kinder, Israel und die USA machen gezielt Jagd auf ihre Gegner, wenn diese zu Hause zu ihren Familien zurückkehren. Es gibt hier keine Unterscheidung zwischen Terroristen und zwischen Zivilisten, zwischen Familie. Wir haben das bei den Pager-Attacken gesehen. Wir sehen es aber auch bei der ausgeklügelten KI-unterstützten Mordtechnik, die Israel mittlerweile und die USA einsetzen.
Where are you attacked and killed? Well, there's another AI called Where's Daddy? And according to this reporting in 972, again, based on what Israeli military officials told these journalists, it's easier to kill somebody when they're home than it is when they're out in the street. So this AI will monitor the location of your cell phone, your smartphone, and when it arrives at the location that's been determined to be your residence, then there will be a ping to the guy who can target your house and bring it down. I guess whoever came up with this name, Where's Daddy, thought that many of them would be fathers. And that's why it's called Where's Daddy. When they reach their homes, Daddy's home, and then the entire house and everybody in it could be blown up.
Es geht nicht nur um Reinigung des Gazastreifens, es geht nicht nur um große Israel, es geht hauptsächlich um Geopolitik, um Macht, es geht um einen Kampf der entstehenden neuen multipolaren Weltordnung, wo es starke Player wie die BRICS-Staaten gibt, wo es starke Player wie China, Indien, Russland, Iran geben kann und nicht ausschließlich nur mehr Vorherrschaft der USA. Diese Entwicklung steht hinter all diesen Stellvertreterkriegen dieser Tage, die wir beobachten. Und der Iran ist hier vor allem ein wichtiges Gebiet. Der Nahe Osten ist ein wichtiges Gebiet auch für die neue Seidenstraße, die Wirtschaftshandelsroute, die von China bis nach Europa reichen soll. Diese Handelsroute ist den USA ein massiver Dorn im Auge. Wenn wir uns die Landkarte ansehen, dann sehen wir diese neue Seidenstraße, wie sie von China bis nach Persien, also Iran, hineinreicht und von dort dann am Sprung nach Europa eine neue Handelskette aufmachen kann und wird. Das wird über verschiedenste Maßnahmen seitens der US-dominierten Weltordnung bekämpft. Und wir erleben dieses Bekämpfen ja immer wieder, wie bereits gesagt, durch Stellvertreterkriege. Erinnern wir uns an den Vietnamkrieg, erinnern wir uns an Afghanistan, erinnern wir uns an die Ukraine. Das sind Stellvertreterkriege für Geopolitik, die im Hintergrund stattfindet, die dahinter steht. Wenn wir uns nochmal die Weltkarte kurz vergegenwärtigen, dann sehen wir ganz klar, die USA sind außen vor. Wenn diese neue Seidenstraße funktionieren würde, dann stünden China, Russland und Europa im Handel und die USA bleiben außen vor. Das ist etwas, was sie geopolitisch nicht dulden können. Was aber auch ein Aspekt ist, der noch überhaupt nie beachtet wurde, ist, dass wenn es tatsächlich zu einem großen Krieg kommen würde, dass sich Europa entscheiden muss, auf welcher Seite es steht. Mit diesem Schritt würde der ganze Rechtsruck, der jetzt in Europa stattfindet, jetzt in den letzten Jahren und vor allem in den nächsten Jahren, dass dieser Rechtsruck dann überhaupt nichts bringt. Denn wenn wir uns ansehen, welche Rechtspolitiker in Europa immer mehr gestärkt werden, nehmen wir nur Geert Wilders her oder Meloni oder Orban. Sie stehen bedingungslos an der Seite Israels und der USA, wenn es um Geopolitik, wenn es um Außenpolitik geht. Also würde ein Krieg mit Europa auch mit diesen Politikern durchführbar sein. Diese Politiker würden sich zwar in der Migration gegen eine Bevormundung, gegen Multikulti, gegen Ersetzungsmigration stemmen, zumindest bei Orban ist dies dokumentiert, bei Meloni ist auch das mehr als fraglich, aber bei den internationalen Fragen würde Wilders und Meloni eine ganz klare Rolle spielen. Sie würden an der Seite Israels und der USA marschieren und somit wären die Wahlen alle wieder hinfällig. Nur das auch noch ein Szenario. Es geht aber wie immer auch um Geld. Es geht um das Big Business, es geht um den Great Reset und es geht um den Wiederaufbau. Und wir wissen, wer in der Ukraine sich bereits die Hände gerieben hat, als es um Wiederaufbau ging. Es war BlackRock und es war JP Morgan. Es waren die größten Kapitaleigner, die es weltweit gibt. BlackRock, überhaupt der größte Kapitaleigner. Und sie werden beauftragt mit dem Wiederaufbau in der Ukraine. Und sehen wir dazu, was Robert Habeck beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum WEF in Davos so über diesen Wiederaufbau sagte.
Im Sommer ist die große Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin. Die wird heute mit vorbereitet. Und für Deutschland aus kann ich sagen, dass wir im letzten Jahr etwas gemacht haben, was wir sonst nie gemacht haben. Also wir garantieren Investitionen in andere Länder. Und wenn dann irgendwas schief geht, das ist wie eine Versicherung, dann springt der Staat ein.
Das ist für viele potenzielle Investoren, die hier in Davos vertreten sind, ein starkes Signal. Sie haben damit bei einem Engagement in der Ukraine sehr geringe finanzielle Risiken. Wirtschaftsminister Habeck will für das deutsche Absicherungsmodell hier in Davos werben. Würden sich andere Staaten anschließen, stünde der Wiederaufbau der Ukraine auf einem solideren Fundament.
Ja, da freut sich BlackRock natürlich. Der deutsche Steuerzahler garantiert für den Wiederaufbau. Und sollte etwas schiefgehen, dann springt Robert Habeck ein. Natürlich nicht mit seinem Vermögen, sondern mit ihrem Vermögen, mit ihrem Steuergeld. Wie zum Hohn zahlen wir auch noch unsere eigene Verhöhnung. Es ist eine multiple Verhöhnung, wenn Sie so wollen. Wir bezahlen die Lügen der Systemmedien. In Nordkorea werden sie gezwungen, dass sie die Systemmedien konsumieren. Bei uns werden sie sogar gezwungen, dass sie mit Zwangsbeiträgen auch noch finanzieren. Und wir werden gezwungen, die Kriegsmaschinerie zu bezahlen. Wir bezahlen diese unfähigen Politmarionetten, diese Befehlsempfänger. Und als Draufgabe verleihen sie sich auch untereinander noch die höchsten Preise. Die Erfinder der mRNA-Spritze bekommen dann den Medizin-Nobelpreis und der Drohnenmörder Barack Obama bekommt den Friedensnobelpreis. Das ist absolute Verhöhnung. Und ja, Robert Habeck, ja, Weltwirtschaftsforum, ja, BlackRock, in der Ukraine gibt es einiges wieder aufzubauen. Das sind Bilder aus der Ukraine. Gleiche Bilder finden Sie im Gazastreifen. Komplett, wie gesagt, 75% laut New York Times niedergebombt. Und auch der Libanon ist auf dem besten Weg, in die Steinzeit gebombt zu werden. Dort gibt es viel Wiederaufbau für BlackRock, dort gibt es viel Wiederaufbau für den deutschen Steuerzahler. Und wenn wir diese Ruinen sehen, wenn wir sehen, dass die Menschen können dort ja nicht mehr leben, wenn sie nicht unter Schutt und Asche begraben liegen, befinden sie sich auf der Flucht 1,9 Millionen Palästinenser in einem Flüchtlingslager. Das wird aufgelöst werden, sie werden woanders hin verbracht werden können. Aus Israel hörte man schon die guten Ideen, man müsse diese Menschen jetzt in Europa aufnehmen. Ja, sie sind zu gefährlich für den Gazastreifen, aber genau recht genug für Europa. Sie wissen schon, Migrationswaffe, Destabilisierung. Und zusätzlich wird uns eine unglaubliche Migrationswelle, auch abseits von Krieg und Vertreibung, eine unglaublich riesengroße Migrationswelle angekündigt von niemand Geringerem als dem Präsident der Weltbank, dem indisch-amerikanischen Ayer Banga. Der heißt tatsächlich so, Ayer Banga kündigt uns an, dass 800 Millionen Migranten in den nächsten Jahren eine neue Heimat benötigen und dass die natürlich mutmaßlich nach Europa in erster Linie drängen. Es gibt verschiedene Studien, dass Millionen junger Afrikaner den Weg nach Europa suchen, weil es dort keine Perspektive gibt. Und in diesem aktuellen Statement, es wurde gesagt, anlässlich der Hamburger Agenda 2030 Konferenz, hier sehen Sie das Logo, wunderbar in den Farben der Agenda 2030, des Great Reset, und 1,2 Milliarden junge Afrikaner werden demnächst auf Jobsuche sein, weil sie keine Perspektive in Afrika haben. Wir sollten uns auch vermutlich demnächst einmal mehr mit diesen entsprechenden Vereinbarungen zwischen der EU und Afrika wieder beschäftigen. Ich habe das vor vielen Jahren einmal getan. Es gibt ganz klare Absichtserklärungen, dass man den Großteil dieser Menschen dann in Europa neu beheimaten wird. Das ist natürlich der Untergang Europas. Das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Und es ist Teil des großen Spiels, teile und herrsche. Der größte Feind für die Mächtigen sind immer in sich ruhende, untereinander gut kommunizierende Gesellschaften. Gesellschaften, die sich verstehen, Menschen, die sich verstehen, wo es keine Barrieren, ideologische Barrieren, kulturelle Barrieren gibt und eine inhomogene, durcheinandergewirbelte, zerstrittene, geteilte, in lauter Einzelindividuen aufgespaltete Gesellschaft ist leicht zu beherrschen. Denn wenn sie untereinander streiten, dann können die Mächtigen dieser Welt von oben nur mit ihnen wie mit Marionetten spielen, an ihren Strippen tanzen dann die entsprechenden Politiker und Medienleute und das Volk ist damit beschäftigt, dass es sich untereinander bekämpft und bekriegt. Die Massenmigration nach Europa ist ein Teil dieser Strategie. Wir erleben es, wie in unseren Städten hier überhaupt keine Harmonie mehr herrscht, wie stattdessen Messerangriffe an der Tagesordnung stehen. Es ist auch ein Kommunikationsproblem, ein kulturelles, eine Sprachbarriere. Und gerade in Europa fruchtet dieses Teile und Herrsche so großartig. Warum? Weil Europa seit jeher der Kontinent ist der individualistischen Menschen, der freiheitsliebenden Menschen. Dort war man auch für die ganz persönliche Freiheit immer sehr zu haben. Man war immer sehr angetan. Man wollte keine kollektivistische Gesellschaft haben. Die Europäer gehen traditionell nicht, wenn sie etwas mitzuteilen haben, auf die Straße und besprechen das und feiern auf der Straße in ihrer Siedlung, in ihrer Straße, in ihrer Stadt, sondern sie machen sich das in der Familie untereinander aus, sie sind zurückgezogen, sie wollen ihr eigenes Heim haben, my home is my castle, heißt es in Amerika, in Europa möchte jeder, wenn es nur irgendwie geht, ein Eigenheim besitzen. Das ist unser Individualismus und auf diesen Individualismus aufsetzend kommt die Teile- und Herrsche-Strategie des Systems. Erinnern wir uns doch zurück in den letzten Jahren beim Klimawandel. Wie wurde die Gesellschaft mittendurch gespalten? Bei den Autos, E-Autos oder Verbrenner, gar kein Auto, Mietauto, Besitzauto, in rechts und links, in Parteipolitik. Wie geht hier die Trennlinie durch? Die Roten reden mit den Schwarzen, nicht mehr die Grünen, nicht mit den Blauen. Es geht eine Linie durch. Beim Gendern, soll man gendern, darf man gendern, wie sehr, wie viele Transen- und Homo-Aufläufe sind gut für eine Stadt oder eine Straße. Es ist eine Spaltpolitik, die die Gesellschaft in lauter kleine Atome spalten soll. Bei der Impfung, wir können uns noch erinnern, bei Corona, diese Parkbänke sind doch symbolisch, die gesperrten Parkbänke, setzt euch nicht mehr gemeinsam auf eine Parkbank. Ihr dürft nicht mehr den Handschlag mit eurem Nächsten vollziehen, wenn ihr den Nachbarn trefft. Ihr müsst Abstand halten. All das können wir uns noch sehr bildlich erinnern. Und auch der Widerstand, die Freiheitsbewegung wird immer wieder durch solche Prozesse gespalten. Ich kann mich noch gut erinnern, als 2014, 2015 Maidan, Ukraine-Putsch, dann Ukraine-Konflikt mit der Krim. Da entwickelte sich eine sehr starke und große Friedensbewegung in Deutschland und Österreich. Und als dann die Migrationskrise kam, wurde diese Friedensbewegung wieder aufgespalten, denn diese Querfront zwischen rechts und links, die sich gebildet hat gegen den Krieg für den Frieden, sie wurde wieder aufgelöst, denn in der Migrationsfrage war man sich nicht mehr einig. Ich kann mich noch erinnern, als der Ukraine-Krieg vor wenigen Jahren begonnen hat, auch da war die Corona-Widerstandsbewegung kurz verunsichert, hat sich dann aber wieder gefangen und jetzt mit dem Israel-Krieg ein wunderbares Teile und Herrsche. Die Freiheitsbewegung, der Corona-Widerstand, er wird aufgespalten in Pro-Israel und gegen Israel. Es wird erreicht, dass die Freiheitsbewegung keine einheitliche Bewegung mehr ist. Wir erleben das auch bei den Linken. Die einen beschimpfen sich jetzt als Faschisten, die anderen als Antisemiten. Es geht komplett, es ist eine Erosion und Teile und Herrsche funktioniert perfekt. Während wir auf das Feuerwerk, auf die Raketen im Nahen Osten starren, wird der Great Reset weiter fortgesetzt. Der Great Reset wird keinesfalls ausgesetzt, keinesfalls. Wenn Sie sich ansehen, diese Themen, die stattfinden, wie Enteignung, Inflation, Digitalisierung, das wird in den Medien durchaus berichtet, es ist aber natürlich nicht mehr konkurrenzfähig zu einem drohenden Dritten Weltkrieg oder zu Atomwaffen oder zu Angriffen Israels auf den Iran. Diese Themen lenken uns ab vom Great Reset, weil auch gut informierte Menschen zahlreich nicht wissen, was alles in den letzten Wochen und Monaten geschehen ist. Wenn wir uns nur die Digitalisierung ansehen. Die Digitalisierungstransformation in der EU ist ein selbstbekanntes Kernziel bis 2030. Ich habe im Sommer eine Schwerpunktsendung zur Agenda 2030 gemacht. An dieser Stelle ein klarer Verweis an diese Sendung, wer sich noch nicht so viel damit beschäftigt hat. Es wird festgelegt, dass es eine absolute, umfassende Digitalisierung geben soll, was für uns als freie Bürger bedeutet, wir erinnern uns wieder zurück an Corona, dass wir total abhängig sind von unserem Handy, von den QR-Codes. Wir können nur mehr Zutritt bekommen, wenn wir uns in diese Digitalisierung einreihen und es soll keinen Ausweg mehr aus dieser Digitalisierung nach chinesischem Vorbild geben. Der digitale Ausweis per Smartphone ist geplant. Am 30. September berichtete die Tagesschau kurz darüber. In Schweden gibt es seit dem Sommer ein Pilotprojekt zur digitalen Passkontrolle. Im September die digitale Impfkarte in mehreren Ländern, auch in Österreich, Deutschland, auf den Weg gebracht, der E-Impfpass in Österreich. Pilotversuche auch in Lettland, Belgien, Portugal und Griechenland, ja. Und seit Mai bereits hat die EU die digitale Identität eingerichtet und alle Mitgliedstaaten sollen bis 2026 ihren Bürgern zuerst die Möglichkeit zur Nutzung geben. Aus der Möglichkeit, wir wissen es, wird dann irgendwann wieder Zwang, genauso wie der digitale Produktpass. Der digitale Produktpass ist am Anfang auch mit Vorteilen bestückt, später wird er dann beim Einkauf zur Pflicht. Und im Januar 2024 Gesichtserkennungssoftwares dürfen in der EU von Sicherheitsbehörden ohne richterliche Genehmigung genutzt werden. Also schon seit 10 Monaten können Sie in öffentlichen Räumen ohne richterliche Genehmigung von Gesichtserkennungssoftwares erfasst werden. Das war in China so. Wir haben vor 2 Jahren bei Corona davor gewarnt, dass das bei uns kommen wird. Mittlerweile ist es Realität und es werden immer mehr dieser Kameras überall implementiert. Das müssen die auch tun, denn sie wissen, dass es zu Verschiebungen und zu Erosionen auch in den USA und in Europa kommt. Die Finanzkrise, die mit Corona ja nur einmal verschleppt wurde und seither immer wieder hinausgezögert wird durch Gelddrucken, durch Erschaffen von Computergeld aus dem Nichts, nur verzögert und verschleppt wird. Diese Finanzkrise steht noch aus. Diese Schulden, sie müssen irgendwie bedient werden. Die FAZ titelte Ende August: Finanzkrise, die Zentralbanken brauchen dringend eine neue Idee. Naja, Wiederaufbau in den Kriegsgebieten könnte so eine Idee sein, aber auch mehr Macht für die internationalen Institutionen, um mehr steuern zu können, um mehr diktieren zu können und um mehr die Macht von den nationalen Parlamenten wegzubekommen. Die EU hat aktuell einen Vorstoß gestartet, Gemeinsam EZB-Präsident Mario Draghi und Ursula von der Leyen haben einen Vorstoß zu einer radikalen EU-Reform eingeleitet. Sie wollen härtere Bedingungen für die Mitgliedstaaten, wenn diese Zahlungen erhalten wollen. Bisher war man mit den Förderungen hier sehr locker und hat sich politisch relativ wenig eingemischt. Das soll jetzt viel mehr werden. Und in dem Dokument geht es darum, dass auch die 300 Milliarden Euro Schulden, die durch Covid entstanden sind, irgendwie mit dem EU-Haushalt abgefangen werden müssen. Und die EU möchte, dass es neue Bedingungen von den Mitgliedstaaten gibt, damit diese Mitgliedstaaten Förderungen bekommen. Etwa Geschlechtergleichheit, also LGBTQ-Agenda muss durchgesetzt werden, oder ökologischer Landbau. Damit meinen Sie natürlich die Klimareligion. Wer nicht mehr mitspielt bei diesen von oben diktierten Vorgaben, diesen ideologisch aufgeladenen Great Reset-Vorgaben, der bekommt kein Geld mehr aus der EU. Es soll also vorgebaut werden. Sollte es in Österreich, sollte es in Deutschland, sollte es in Italien oder Frankreich nationale Regierungen geben, die gegen die Umgestaltung, gegen die neue Normalität, gegen die Zerstörung Europas antreten, dass diese Parlamente dann keine Macht mehr haben und die Macht schon bereits an die übergeordneten Institutionen verlagert wurde. Hören wir, was Yuval Noah Harari, wie gesagt, der Prophet des Transhumanismus, der Prophet des Weltwirtschaftsforums, was er über diese Zeit jetzt sagt in Bezug auch auf den Great Reset und in Bezug auf Krieg.
Im frühen 21. Jahrhundert hatte die Menschheit ihre friedlichste und erfolgreichste Ära. Diese Zeiten sind nun vorbei. Vor 10 Jahren waren internationale Kriege auf einem absoluten Tiefstand.
Es gab seit 1945 sehr wenige Fälle von Ländern, die einander zu zerstören oder zu erobern versuchten oder ihre Grenzen mit Hilfe des Militärs zu verschieben. Das wird gerade wieder zur Norm. Die russische Invasion der Ukraine ist das beste Beispiel. Es gab auch einen Rückgang von Toten durch Hungersnöte. Wir haben sogar einen Punkt erreicht, dass mehr Leute daran gestorben sind, zu viel zu essen als zu wenig. Aber jetzt sind Hungersnöte wieder da. Dazu gehört auch die Covid-19-Pandemie. Anstatt die Pandemie zusammen zu bekämpfen, haben wir eine sehr klägliche internationale Reaktion gesehen. Das hatte Millionen Tote zur Folge. Nachdem wir einen absoluten Tiefstand bei Toten durch Infektionskrankheiten und Pandemien erreicht hatten, sind diese wieder zurück. Wenn wir unseren Kurs nicht ändern, bei allen diesen Angelegenheiten, Gewalt, Hungersnöte und Krankheiten, könnte das die gesamte Existenz unserer Spezies gefährden.
Ja, das Zeitalter der Kriege ist wieder zurück. Das Zeitalter des Friedens ist vorbei und unsere Spezies ist gefährdet, wenn wir nicht der neuen Weltordnung vertrauen. Was meint Yuval Noah Harari damit, wenn wir den Guten vertrauen? Er meint Transhumanismus. Das wollen die Globalisten. Die Globalisten streben Transhumanismus an und dabei verachten Menschen wie Harari die sogenannte nutzlose Masse. Sie sprechen genauso in Einstimmung mit Bill Gates von einer Bevölkerungsreduktion, von einem unter Kontrolle halten der Bevölkerung und von Great Reset. Wir wissen, dass Kriege, dass entsprechende Pharmavorhaben dazu dienen, eine Entvölkerungsagenda voranzubringen, natürlich immer unter anderen Vorzeichen. Während der Krieg der Pharmakonzerne lautlos, still, langsam vor sich geht, sind Kriege große, erschreckende Ereignisse, die als unvermeidbar dargestellt werden. Und wir wissen, dass die Covid-Pandemie nur ein großer Test war. Das wissen wir vom Weltwirtschaftsforum selbst. Dort hat man es eingestanden, Covid-19 war der Test für soziale Verantwortung, sprich vom Orwell-Sprech übersetzt in die deutsche Sprache. Covid-19 war ein Gehorsamstest. Man hat probiert, wie viele Menschen stellen sich dagegen, wie viele machen bereitwillig mit. Es ging um Gehorsam. Und bei Covid-19 wurden bekanntlich auch die gefährlichen, nicht erprobten mRNA-Spritzen zum Einsatz gebracht. Wir haben es bei Auf1 sehr frühzeitig gesagt. Ich habe es in meinem Buch Transhumanismus Ende 2022 verschriftlicht, dass es große Befürchtungen gibt, dass diese mRNA-Genspritzen zu einer Explosion der Krebsraten führen wird. Was wurden wir nicht verlacht, angegriffen, beschimpft, als Gefährder und Wissenschaftsfeinde dargestellt? Man hat uns richtig attackiert. Aber heute, Ende 2024, gibt uns die Realität leider recht. Es gibt immer mehr Fälle von Turbokrebs. Die Berliner Zeitung berichtete erst vor wenigen Tagen, Pathologin warnt vor Corona-Impfstoffen. Diese mRNA-Technik ist nicht ausreichend getestet und sie verweist. Also die Autorin, die hier zitiert wird, ist Oberärztin in der klinischen Pathologie in mehreren schwedischen Kliniken und sie verweist darauf, dass eine Explosion von Krebs, von schnell wachsendem sogenannten Turbokrebs beobachtet wird. Ich zitiere aus diesem Artikel: Im Herbst des Jahres 2021 bemerkte ich, also nach Beginn der Impfkampagne, eine Veränderung beim Auftreten des Brustkrebses in meiner Routinearbeit im Krankenhaus. Ich sah häufiger als gewohnt Tumore jüngerer Patienten, oft zwischen 30 und 50 Jahre alt, und ich sah aggressiv wachsende Tumore und somit größere Tumore. Es fanden sich gehäuft nicht nur ein, sondern mehrere Tumore gleichzeitig in einer Brust. Auch schien häufiger Brustkrebs in beiden Brüsten gleichzeitig aufzutreten. Dazu fiel mir auf, dass es bei früher vom Brustkrebs geheilten Patienten scheinbar mehr Rückfälle gab. Hier handelte es sich dann um sehr aggressives Tumorwachstum mit sehr rascher Tumorsteuerung und Streuung im ganzen Körper, welches wiederholt wenige Monate nach der Corona-Impfung auftrat. Bei Auf 1, wir haben berichtet, die kroatische Pathologin Ivana Pavic warnte bereits vor Monaten im Interview mit dem US-Analysten Steve Kirsch, dass die Impfrate sich ganz negativ auf die Krebserkrankungen auswirken würde. Und der Analyst Steve Kirsch berechnete dann anhand der vorhandenen Daten, dass eine Impfung das Risiko, an Krebs zu erkranken, um 52% erhöhen würde. Das kommt im Mainstream nicht vor, das wird versucht, unter dem Deckel zu halten, aber die nüchternen Daten geben uns immer mehr recht, dass die Genspritze tatsächlich mit einer Krebsinvasion zusammenhängt und das alles dient mutmaßlich natürlich der Bevölkerungsauslöschungsagenda, der Bevölkerungsreduktionsagenda der Transhumanisten, die sich ja dazu bekennen, dass die Menschen weniger werden sollen. Ich möchte heute nicht zu sehr noch in dieses Detail einsteigen. Wir werden eine Sendung speziell zu Krebs und den Entwicklungen demnächst nachziehen. Es ist nur so, dass wir erkennen müssen, dass dieselben Leute wie etwa Bill Gates daran forschen, dass sie ganz spezielle Mückenarten ausrotten über Generationen, sozusagen lautlos über Genveränderung. Diese Leute, die das tun und die gleichzeitig solche Impfungen und solche Pharmaprodukte für die Menschheit entwickeln, es ist ein gemeingefährlicher Cocktail, der hier gemixt wird, und es finden sich keine Politiker, keine Menschen im Militär, keine Richter, die sich schützend vor die Bevölkerung stellen. Es ist ein absolutes Schicksalsjahr. Wir haben das am Jahresbeginn 2024 schon gesagt. Es wird ein Schicksalsjahr werden. Es wird Kämpfe geben. Der Great Reset wird weiter ausgetragen. Aber die Menschen werden gegen diese Macht und gegen diese Unterdrückung ankämpfen. Wir haben gesagt, dass es sich zuspitzen wird, und tatsächlich erleben wir das nun leider auch so. Wir sehen ein Inferno an Geschehnissen. Wir sehen das aber alles auch, und wir müssen es auch als Chance begreifen. Denn im Auge des Sturms, nur im Auge des Sturms, kann es sich entscheiden. Mit jeder zunehmenden Zuspitzung und Krise erkennen immer mehr Menschen, welche Stunde tatsächlich geschlagen hat. Sie erkennen, wo die wahren Gegner sitzen. Sie erkennen, dass die Obrigkeiten es nicht ausschließlich gut mit ihnen meinen und dass sie, wenn sie weiter blind diesen Medien vertrauen, wenn sie weiter blind dieser Politik und den Globalisten vertrauen, dass sie dann zur Schlachtung preisgegeben werden. Das erkennen die Menschen. Sie merken es mit der Enteignung, mit der Überfremdung, mit drohendem Krieg in Europa, und sie werden entsprechend umdenken. Wir erleben es bereits. Und es wird mehr werden. Dieser Aufwachprozess ist nicht aufzuhalten. Es sei denn, sie zünden tatsächlich den großen Krieg. Und noch einmal abschließend gesagt, wir können nicht sagen, ob tatsächlich ein Verrückter die Bomben zündet, den Informationen zufolge, die wir haben, glauben wir nicht, dass der Iran weitere Angriffe auf Israel starten wird. Wenn aber die USA und Israel den Iran angreifen, dann sind wir im nächsten großen Krieg mittendrin. Die Medien erzählen Ihnen das alles nicht. Vorneweg können Sie die Bild-Zeitung genießen. Dort haben Sie auf der einen Seite Bespaßung mit Dschungelcamp-Porno, auf der anderen Seite Kriegsporno, nur einseitig von der Seite Israels gezeigt. Sie werden total abgelenkt und Sie werden nicht über die wahren Gefahren der Gegenwart informiert. Sie hören nicht, wie gefährlich der Iran ist. Sie hören nicht, wie gefährlich die Corona-Spritzen sind. Und Sie hören nicht, wie tödlich die Massenmigration mittlerweile in Europa und in Deutschland geworden ist. Wir erleben eine totale Gleichschaltung von Politik und Medien. Wir erleben eine Fehl- und Desinformation von Seiten der höchsten Stellen. Und wir dürfen für all diese Lügen, wie gesagt, auch noch selbst bezahlen, ob die Politmarionetten oder die Zwangsgebührenmedien. Noch einmal zum Abschluss die Karte Iran, Europa. Wir sind ganz nahe dran an diesem Konflikt. Wenn es dort explodiert, sind wir mittendrin statt nur dabei und nicht über den großen Teich in Sicherheit. Denn tatsächlich entscheidet es sich in diesen Jahren. Es ist kein Zufall, dass es jetzt zu dieser Zuspitzung nach den Jahrzehnten der Ruhe und des Friedens kommt. Es ist ein Weltenkampf zwischen Globalisten und Antiglobalisten, zwischen der Freiheit und der totalen Kontrolle in der neuen Weltordnung. Und keine Seite kann, das ist logisch, keine Seite kann zurückweichen. Dies noch einmal abschließend als Klarstellung, warum auch diese lange Sendung heute, dass wir einmal die verschiedenen Zusammenhänge beschaut haben. Es ist ein Weltenkampf tatsächlich und es ist kein Spiel, es ist real, es ist nicht weit weg, sondern wir sind mittendrin. Auch wenn in Europa nicht die Bomben fliegen, noch nicht, denn es gibt entscheidende Kräfte, wie heute gezeigt, die daran arbeiten. Es betrifft uns ganz grundsätzlich. Wenn die Globalisten gewinnen, dann bleibt für uns nur die totale Unterdrückung, die finale Kontrolle durch die neue Weltordnung, die perfide, ausgefeilte Kontrolle und die Abschaffung durch die Transhumanisten. Und wenn wir gewinnen, wenn sich die Freiheitsbewegung durchsetzt, dann wird es eine Aufarbeitung der Verbrechen geben, dann wird es klare, faire Strafprozesse geben und die Verbrecher werden im Knast landen.